Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Partner der heutigen Folge ist Audible. Wenn ihr gerne Podcast hört und mal etwas Abstand braucht von Nachrichten um Corona, habe ich gute Nachrichten für euch. Denn Audible stellt nun eine Auswahl an Hörbüchern und Exclusive Podcasts gratis zur Verfügung. Dazu muss nicht mal ein Abo abgeschlossen werden. Ich persönlich höre ja gerne True Crime, um mich abzulenken, und gerade da bietet Audible eine große Auswahl. Unter anderem die beiden exklusiv auf Audible erhältlichen Podcasts Evil Has a Name, in dem es um den Fall des Golden State Killers geht, und West Cork. Das ist ein Murder Mystery um den Mord an einer französischen Filmemacherin, die 1996 in West Cork tot aufgefunden wurde. Beide Podcasts kann ich persönlich sehr empfehlen. Aber auch wenn True Crime nichts ist für euch, Audible bietet eine große Auswahl an Hörbüchern und Podcasts aus allen Genres. Die Gratisaktion läuft noch bis zum 19.04., also nichts wie hin. Geht einfach auf audible.de/zuhause-mit-audible und verkürzt euch die Isolationszeit mit Hörbüchern und Exclusive Podcasts.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ich melde mich bei euch mit der letzten Folge, die ich vor der Corona-Krise aufgenommen habe. Das heißt, diese Folge ist auch garantiert Corona-frei. Einige von euch haben mir in den letzten Tagen geschrieben, dass sie unbedingt Content hören wollen, bei dem es nicht um Corona geht, weil sie das Thema ja ohnehin die ganze Zeit umgibt und sich alle Medien gerade damit beschäftigen und gesellschaftspolitische und geschlechterpolitische Probleme, die davor bestanden sind, sind ja jetzt deshalb nicht weg. Und deshalb werde ich auch, so gut es geht, weiterhin alle 2 Wochen, wie gehabt, eine reguläre Folge rausbringen, bei der es nicht um Corona-spezifische Themen geht. Ich werde aber trotzdem zwischendurch immer wieder Corona-Specials rausbringen, wo es dann um bestimmte feministische oder gesellschaftspolitische Implikationen der Krise geht. Und ich werde auch mit Betroffenen von verschiedenen Problemlagen sprechen, die sich ja jetzt durch die Krise verschärfen. Das heißt, sowohl die, die konkret zu Corona was hören wollen, aus feministischer Perspektive, als auch jene, die von Corona gerade nichts mehr hören können, werden in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Podcast Content kriegen. Zumindest ist das soweit der Plan. Im Moment ist es auch nicht ganz so einfach, Folgen aufzunehmen, weil es ja vor Ort nicht geht. Also so gut es geht, werde ich diesen 2-Wochen-Rhythmus, diesen 2-Wochen-Schedule zur Veröffentlichung von regulären Folgen beibehalten. Und auch wie gehabt möchte ich mich an der Stelle bei den neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke Michaela, danke Dorit, danke Carina, danke Lisa und danke Marike. Wenn ihr große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach, indem ihr für ihn bezahlt. Und zwar unter steadyhq.com/große-töchter-podcast. Das Hören und Abonnieren des Podcasts ist an und für sich gratis und es bleibt auch gratis, das ist mir wichtig. Aber wenn ihr euch das leisten könnt, könnt ihr sozusagen unter steadyhq.com/große-töchter-podcast freiwillig für den Podcast bezahlen. Und das erlaubt mir eben, ihn weiterzumachen, ihn besser zu machen und vielleicht in Zukunft irgendwann mal hauptberuflich zu podcasten. Das wäre mein großer Wunsch. Das würde auch bedeuten, dass ich mehr Content machen kann. In der heutigen Folge ist Theresa Schweiger vom Verein Peuker zu Gast. Peuker ist ein Verein zur gendersensiblen Bubenarbeit. Was das genau ist, wird sie uns in dieser Folge erklären. Die Folge ist auch so ein bisschen gedacht als eine Ergänzung zur Folge 31, wo Susanne Gugrell vom Verein Sprungbrett zu Gast war und wir über feministische Mädchenarbeit gesprochen haben. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, kann ich die in Ergänzung zu der heutigen Folge 39, wo es um gendersensible Bubenarbeit geht, sehr empfehlen. Das Interview wurde in den Büroräumlichkeiten von Peuker aufgenommen. Leider waren da die Bedingungen zur Aufnahme nicht ganz ideal, da man teilweise den Verkehrslärm sehr stark hört auf der Aufnahme. Ich konnte das nicht wirklich rausfiltern und ich bitte um Verständnis. Es ist leider nicht immer möglich, den Podcast in idealen Bedingungen aufzunehmen, aber dafür ist es eben authentischer. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen oder danke, dass ich herkommen durfte eigentlich bei Peuker. Ich beginne immer jede Folge mit, wer bist du und was machst du?
Also ich bin die Theresa Schweiger ist mein Name und ich bin seit 2012 bei Peuker und habe da mehrere Funktionen. Also ich bin zum einen im Vereinsvorstand und zum anderen bin ich auch die Projektmanagerin und führe eben auch die Geschäfte. Ich mache aber auch internationale Arbeit, zum Beispiel bin ich mit Peuker vertreten im Netzwerk Men Engage Europe. Das ist auch relativ viel Arbeit. Das ist Teil eines globalen Netzwerks, das heißt Men Engage Global. Und da schauen wir eben, wie können wir Männer und Burschen dazu bewegen, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Und das ist eben Netzwerkarbeit, die ich auch mache. Und dann zum Beispiel, wenn Praktikumsanfragen kommen, Peuker bietet auch Praktika an für Studierende, Workshop-Koordination, also diese Sachen sind auch mein Tätigkeitsbereich, auch gemeinsam mit anderen.
Dann klären wir gleich mal, was Peuker genau ist eigentlich.
Peuker ist ein Verein, der in Wien den Sitz hat, den Hauptsitz. Wir sind aber in ganz Österreich tätig und er wurde 2008 gegründet. Und das Ziel des Vereins ist eben die Unterstützung und Förderung von gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht. Und wir sind auf mehreren Ebenen tätig. Also zum einen machen wir sehr, sehr viele Workshops mit Kindern und Jugendlichen, hauptsächlich mit Burschen, aber auch mit gemischten Gruppen zum Thema Bubenarbeit, Mädchenarbeit, geschlechtersensibles Miteinander, Geschlechtergleichheit, Gleichberechtigung, Gewaltprävention, Sexualität, Männlichkeiten, Weiblichkeiten. Also wir haben eigentlich das so auch erweitert, dass wir vor allem auch die Themen, die die Jugendlichen interessiert, in unseren Workshops ansprechen. Also wir machen sehr, sehr viele Workshops, auch österreichweit. Aber in Österreich sind wir hauptsächlich in Wien unterwegs, an Schulen, an allen Schultypen, mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren. Das ist so unsere Hauptzielgruppe. Und wir sind aber eben auch auf europäischer Ebene auch in Projekten tätig, wo wir uns mit Kollegen und Kolleginnen austauschen. Wie macht ihr das in Tschechien oder in den Niederlanden oder in Kroatien? Und dann machen wir auch Schulungen für Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Zum Beispiel auch IFB oder auch hier bei uns haben wir ein Seminar mal organisiert, weil wir eben auch der Meinung sind, dass die Multiplikatorinnen, auch Lehrerinnen, Jugendarbeiterinnen wichtig für das Thema sind und die sind auch sehr, sehr interessiert. Das ist unsere Tätigkeit.
Was heißt der Name? Also was bedeutet der Name genau?
Der Name kommt aus dem Finnischen, aus der finnischen Sprache und bedeutet dort Sohn und Bub oder Junge. Und der wurde eben gewählt, damals bei der Gründung, weil eben in diesem Namen, also oder in dieser, sag ich mal, sprachlichen Form sich schon die zwei Rollen oder eine der zwei Rollen ausdrücken, die eben Kinder und Jugendliche haben. Man ist eben nicht nur ein Sohn, sondern auch ein Freund, ein Bruder etc. Genau. Und das ist auch sozusagen auch Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir mit den Burschen eben auch darüber sprechen, was bedeutet das für dich, ein Bub zu sein? Wie ist es zum Beispiel für dich als Bruder? Das ist ja auch sehr wichtig, die Geschwister oder als Freund. Wie fühlst du dich da? Weil da gibt es ja die verschiedensten, sag ich einmal, Herausforderungen für die Kinder und Jugendlichen. Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich in der Peer Group als Bursch? Wie verhalte ich mich einem Mädchen gegenüber? Wie verhalte ich mich den Eltern gegenüber? Und das sind sozusagen auch die Spannungsfelder, in denen auch die Themen Geschlechteridentität, Geschlechterrolle dann auch eine Rolle spielen.
Wie ist Polke eigentlich entstanden oder wann ist es entstanden?
Also es wurde gegründet vom Philipp Leb, Emanuel Danisch und Edgar Heimedinger im Jahr 2008 und da war ich aber noch nicht dabei. Das heißt, ich kenne es aus Erzählungen, dass eben Bubenarbeit schon gemacht wurde und dann eigentlich feministische Organisationen gesagt haben, es wäre doch gut, wenn da auch ein Verein entstehen würde oder da sein würde, damit es auch mehr in den Fokus rückt. Also es war sicher auch ein Grund, das haben wir zum Beispiel auch bei uns im Netzwerk Men Engage, dass es viele Initiativen für Mädchen und Frauen gibt und dass einfach trotzdem, sag ich mal, Emanzipationsarbeit nicht eine Sache von Frauen und Mädchen ist, oder ich sage es einfach so, oder dass es auch eine Sache ist, die Burschen und Männer betrifft, die alle Geschlechter betrifft. Und deshalb war eben dann die Zeit gekommen, 2008 diesen Verein zu gründen.
Mhm. Ihr beschreibt euch ja als Verein zur gendersensiblen Bildungsarbeit mit Buben in Ergänzung zur Mädchenarbeit und queerer Bildungsarbeit. Und da wollte ich nochmal nachfragen, was Gendersensibilität im Allgemeinen bedeutet und dann nochmal in Bezug auf Bubenarbeit, aber was ist Gendersensibilität im Allgemeinen?
Also man kann unterscheiden in der Genderarbeit eben auch zwischen zum Beispiel gendergerechten Ansätzen oder auch das Neueste ist jetzt oder relativ neues gendertransformative Arbeit. Und gendersensibel bedeutet für uns, dass wir einfach auf die sag ich mal, Geschlechterrollen oder auf das Thema Gender Rücksicht nehmen, weil wir wissen, dass es eine Rolle spielt für die einzelne Person. Und wir versuchen eben dem Raum zu geben. Also es geht eben in den Workshops darum, dass man darüber sprechen kann, was bedeutet Männlichkeit für mich. Und das ist aber jetzt noch nicht kritisch, es wird natürlich dann, kann kritisch werden, aber erst einmal, dass man eine Bestandsaufnahme macht und das in den Mittelpunkt drückt. Und deshalb zum Beispiel haben wir ja auch oft geschlechtergetrennte Workshops, damit eben hier ein Forum entstehen kann. Und das ist auch manchmal notwendig, weil manche Buben zum Beispiel eben nicht über das Thema Geschlecht sprechen, wenn Mädchen dabei sind oder halt anders. Mhm. Und das bedeutet für uns gendersensible Arbeit. Aber es geht natürlich auch immer in Richtung gendertransformativ, dass man zum Beispiel eben einengende oder negative Stereotypen versucht zu ändern, die damit einhergehen. Aber zuerst gilt es eben, die herauszufinden in den Workshops, was ist da, was kommt von den Jugendlichen und was erleben sie durch die Medien vermittelt, welche Stereotypen, welche Bilder sind noch da.
Meine Frage ist dann auch noch, also ich habe vor kurzem auch ein Interview mit Sprungbrett gemacht und die bezeichnen sich ja als feministische, also Verein zur feministischen Mädchenarbeit. Wo würdest du den Unterschied sehen zwischen gendersensibel und feministisch oder sind das auch ein bisschen Synonyme? Oder warum bezeichnet ihr euch als gendersensibel und nicht feministisch?
Naja, es ist so, wir diskutieren, die Frage, sind wir eine feministische Organisation auch intern? Ich würde schon sagen, dass wir das sind. Ich kenne aber auch die Haltung, dass Männer sagen, sie können nicht feministisch sein, sondern profeministisch sein. Aber ich würde da jetzt keinen Unterschied machen zwischen feministisch und gendersensibel. Aber natürlich ist Feminismus mehr auch an Frauenbewegung oder vielleicht auch an, sag ich mal, Frauenkörper geknüpft als jetzt im Zusammenhang mit Burschen. Aber wir sind schon eine Organisation, die ganz klar profeministisch oder auch feministisch ist. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist zum Beispiel auch in unserem Netzwerk so, dass das schon ein gemeinsamer, sag ich mal, Konsens ist. Aber man muss eben schon unterscheiden, dass wir in dem Sinn keine Frauen sind, wir nicht, keine Mädchen, keine Frauenorganisation. Und da geht es eben auch darum anzuerkennen, dass die Bubenarbeit oder auch der Verein erst später gekommen ist, dass es da schon ganz viele, sag ich mal, Vorarbeiten gab und immer noch gibt. Und es geht eben auch darum, mit Einrichtungen, die eben auch, wie wir auch sehen, gendersensibel oder feministisch arbeiten, auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, gut zusammenarbeiten können. Und das ist einfach auch manchmal eine Herausforderung, weil doch die Ausrichtungen auch unterschiedlich sein können. Weil es eben noch ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel über Feminismus mit Mädchen spreche oder mit Burschen oder mit queeren Personen. Und das versuchen wir eben auch sichtbar zu machen und dadurch auch dann Diskussionen oder Zusammenarbeiten anzuregen, die auch was erreichen oder einen weiterbringen.
Mhm. Was ist so die Zielgruppe? Also mit welchen Altersgruppen arbeitet ihr? Und also wie schaut eure Arbeit in der Praxis denn aus?
Also unsere Zielgruppe ist, von den Jugendlichen her sind es eben im Schnitt, also kann man unterscheiden zwischen Jugendlichen, sage ich mal, 10 bis 14 und dann aber auch 14 bis 18, aber wir arbeiten auch mit Volksschülern, also mit Buben 6 bis 10. Mhm. Das sind sozusagen die mal Unterscheidungen, einfach auch von den Methoden her. Von der Praxis ist es so, dass wir da natürlich methodisch unterscheiden, wie arbeiten wir zum Beispiel mit 7-Jährigen zum Thema oder mit 16-, 17-Jährigen. Auch von Umfang und Dauer in den Volksschulen machen wir zum Beispiel immer 2x2-stündige Workshops, bei den Älteren einmal 3 oder 2x3 Stunden. Und es schaut eben so aus, dass 1 bis 2 TrainerInnen bei uns arbeiten, ja auch, sage ich mal, nicht nur als Mann gelesene Personen mit Burschengruppen und die gehen eben quasi in die Schulen, in die außerschulischen Einrichtungen, natürlich nach einer Vorbesprechung mit den Lehrerinnen, mit den Lehrern, mit den Jugendarbeiterinnen, was soll das Thema sein. Und dann wird eben dort der Workshop durchgeführt mit den Jugendlichen und da gibt es verschiedene Methoden. In Österreich zum Beispiel ist diese Methodensammlung Stark, aber wie, sehr bekannt zum Thema Gewaltprävention, die dann eben mit den Jugendlichen durchgeführt werden.
Eure Arbeit sieht so aus, dass ihr hauptsächlich an Schulen geht und Workshops macht an den Schulen?
Auch, wir sind auch im außerschulischen Bereich tätig. Es ist einfach vom Organisatorischen her einfacher, mit einer Gruppe zu arbeiten, weil natürlich in der Schule diese Gruppe vorhanden ist. In den Jugendzentren kann es eben sein, dass da manchmal auch weniger Personen kommen. Aber wir arbeiten genauso in Jugendzentren oder auch in Einrichtungen quasi der Wiener Jugendarbeit, da gibt es ja auch verschiedenste Einrichtungen für Jugendliche, die zum Beispiel eben nicht mehr in die Schule gehen und auch keine Lehrstelle haben und da sind wir auch tätig.
Aber das heißt, die AnsprechpartnerInnen sind meistens LehrerInnen oder irgendwelche Personen, die halt irgendwelche Gruppen leiten oder so.
Genau, die Jugendliche eben quasi betreuen oder sie lehren und mit ihnen zusammenarbeiten.
Mit welchen Themen, oder welche Themen tauchen dann oft auf in diesen Workshops? Also was sind auch so die Schwierigkeiten, auf die ihr stößt?
Also ein großes Thema ist natürlich vor allem im Jugendalter, sage ich mal, womit die Schulen an uns herantreten, ist das Thema Gewalt, Gewaltprävention. Dann aber auch natürlich Körper, Umgang mit Körper, Sexualität, neue Medien oder Populärkultur ist auch ein Thema. Was begegnet mir da? Wie kann ich damit umgehen? Welche Geschlechterbilder werden da vermittelt? Das ist ein Thema. Berufsorientierung gibt es auch. Das ist vor allem im Rahmen des Boys Day oft ein Thema, wo es eben darum geht, Burschen für, sag ich mal, nicht traditionelle oder nicht stereotype Berufe zu begeistern. Das ist einmal im Jahr im November, aber auch unterm Jahr haben wir das oft. Und Herausforderungen, würde ich sagen, sind halt oft das in den, dass eigentlich zu wenig Zeit ist, diese Themen auch zu besprechen. Also die Jugendlichen haben sehr viel Interesse, es interessiert sie, sie sind dabei, aber es ist natürlich eine Aktivität, die in der Schule zum Beispiel oft nicht so viel Platz hat, weil sie natürlich auch lernen müssen, das ist eh klar, und aber doch sehr wichtig ist. Mhm. Weil es gibt einfach Gewalterfahrungen. Es ist einfach nicht einfach, teilweise für Jugendliche, ich meine, es ist so eine Phase quasi des Suchens, des Findens, des Übergangs, und es sind sehr unterschiedliche Geschlechterbilder und auch Herausforderungen, denen die Jugendlichen begegnen, und da eben auch Methoden an der Hand zu kriegen oder auch einfach mal nur drüber zu sprechen, ist sehr, sehr wichtig und eigentlich eine Herausforderung ist, dass sehr viel Interesse daran besteht, dass aber halt oft nicht genug Zeit ist oder nicht genug Ressourcen, da noch mehr in die Tiefe zu gehen.
Mhm. Das heißt, das sind meistens auch nur Eintages-Workshops oder so? Nicht?
Genau, also 2x3 Stunden oder 1x3 Stunden.
Und was wäre da ideal?
Naja,
was würdest du dir wünschen?
Also es ist schon gut auch so, sage ich mal, diese 2x2 Stunden, vor allem wenn es dann auch die Lehrpersonen weiter im Unterricht behandeln, aber natürlich ist es gut, wenn man eine Gruppe über einen längeren Zeitraum auch begleiten kann, ein halbes Jahr zum Beispiel. Wir haben das auch schon gemacht für eine Einrichtung in Wien und das hat sehr gut funktioniert, weil man dann einfach auch die einzelnen Jugendlichen ein bisschen besser kennenlernen.
Mhm. Ich habe auch nachgeschaut auf der Homepage, welche Themen ihr so auflistet, und das erste war mal gleich männliche Identitäten und ihre Spielräume. Und das ist vielleicht eine sehr offensichtliche Frage, aber welche Ideen von Männlichkeit oder Männlichkeiten wollt ihr vermitteln?
Naja, wir wollen eine, positive Männlichkeit oder Männlichkeiten vermitteln, die eben nicht auf der Abwertung von anderen beruht. Ja? Mhm. Also, und sonst haben wir jetzt keine spezifische Form, wie die Jugendlichen das dann ausleben sollen. Aber es ist einfach so, dass aufgrund der Hierarchie und des Status quo, dass das Weibliche halt abgewertet wird im Gegensatz zum Männlichen, und dass sehr viele Männer oder jugendliche Männer Ideen auch haben, weil ihnen das auch vermittelt wird, dass zum Beispiel Männlichkeit oft mit Gewalt einhergeht oder mit ich muss immer so stark sein. Und das kann eben auch dazu führen, dass sie sich auch selber schaden, ja, zum Beispiel durch Risikoverhalten. Und natürlich auch anderen Schaden. Und da versuchen wir eben Männlichkeiten zu vermitteln. Und das sind ja auch globale Versuche oder auch Erfolgsgeschichten, dass es eben nicht notwendig ist, jemand anderen zum Beispiel auszuschließen aufgrund einer anderen sexuellen Orientierung, um ein richtiger Mann zu sein. Also was wir schon hinterfragen, ist diese, das nehme ich jetzt von einem Projekt, das schwedische Kollegen gemacht haben, diese Man-Box, ja, in die man oft durch Zuschreibungen auch reingepresst wird, eben stark sein, vielleicht auch ganz viel Geld verdienen, ganz stoisch, nicht über Gefühle reden etc., dass man die einfach hinterfragt und auch versucht aufzuweichen oder zu verändern, damit einfach ein positives, Leben oder auch möglich ist, jenseits von diesen einschränkenden Stereotypen, wenn sie halt einschränkend sind.
Mhm. Stößt du da auch auf Widerstände von Seiten der Jugendlichen? Oder ist das einfach immer nur, also wird es immer nur positiv aufgefasst?
Naja, die Jugendlichen haben schon natürlich oft auch starre Ideen, was ist ein Mann. Aber ich muss sagen, eigentlich sind sie doch, finde ich, positiv, weil gerade auch Jugendliche zum Beispiel, die sehen ja auch, wo sie Einschränkungen haben. Mhm. Und gestern haben wir auch eine Gruppe gehabt, da hat dann zum Beispiel einer auch gesagt, ja, er sieht einfach schon, er hat als Mann eigentlich fast nur Vorteile, das waren seine eigenen Worte, und er findet, dass Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts öfter benachteiligt werden. Also das ist was dann schon von ihnen auch kommt. Aber natürlich dann in der Umsetzung, wie kann man das umsetzen? Ja, da, da muss man dann eben suchen und schauen, wie geht's. Mhm. Aber die meisten Jugendlichen sind, denke ich, zumindest bereit, darüber auch nachzudenken. Natürlich, es gibt es genauso wie bei Erwachsenen, und es darf auch sein, es gibt eine Vielfalt. Mhm. Und manche haben natürlich auch ihre feste Meinung, zum Beispiel auch Mädchen. Ja, nein, Männer dürfen keine kurzen Haare haben oder so, sowas haben wir auch schon mal gehört. Aber wichtig ist, dass zumindest unser Ansatz, dass sie das auch mal gehört haben, dass es anders oder erweiternd möglich sein kann.
Und habt ihr die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft das erste Mal ist, dass es überhaupt angesprochen wird mit Ihnen? Oder ist das mittlerweile auch schon Teil von Unterricht in der Schule?
Ja, das kommt sehr drauf an. Also gerade wenn es um Begriffe geht, so wie auch Sex und Gender, dann ist es schon oft das erste Mal. Mhm. Andererseits gibt es manche Jugendliche, die sind auch schon, das kommt auch auf das Umfeld drauf an, sehr informiert oder die wissen schon ganz viel, und für manche ist es schon das erste Mal. Mhm.
Ein Thema, das ihr auch oft behandelt, zumindest wenn, was ich eurer Homepage entnehme, was sich auch wahrscheinlich logischerweise daraus ergibt, dass ihr mit Jugendlichen arbeitet, ist das Thema Sexualität. Mhm. Und da gibt es ja in Bezug auf Burschen so das Klischee, dass sie sozusagen nur über Pornografie sexuell sozialisiert werden. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht in der Praxis?
Also es ist so, dass ich selber keine sexualpädagogischen Workshops mache mit den Burschen. Ich weiß nur, dass es schon ein Thema ist. Natürlich durch den leichten Zugang zum Internet, durch das Smartphone. Und wenn da keine Security-Einrichtungen oder selbst wenn sie am eigenen Handy eingerichtet sind, dass Burschen schon mit Pornografie in Kontakt kommen, ob sie jetzt nur darüber sozialisiert sind, das glaube ich ist auch, also das denke ich, es gibt viele andere, sage ich mal, Einflüsse, die sie genauso haben.
Ja, also, das ist halt oft das Vorurteil, deshalb.
Aber natürlich kommen sie damit schon früh oder früher in Kontakt. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Und eines, das, glaube ich, auch wichtig ist zu besprechen, weil es eben noch ein Tabuthema auch ist. Und weil natürlich, sie sehen ja auch oft Dinge, mit denen sie selber überfordert sind. Mhm. Und da ist es wichtig, auch sie aufzuklären, auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da gibt es zum Beispiel auch Safer Internet, die dann da auch mit den Jugendlichen arbeiten. Wie kann ich mich selber schützen? Zum Beispiel auch, wenn ich ein Foto verschicke, etc. Mhm. Aber es ist schon, was ich von den Kollegen weiß, ein Thema.
Weit in der Liste zu gehen, da steht auch Homophobie und Übergangsgestaltung. Und ich habe das Wort Übergangsgestaltung nicht verstanden. Was ist damit gemeint?
Da ich das nicht geschrieben habe, musste ich nachfragen.
Okay.
Ich glaube, es sollte eigentlich Übergangsgestaltung sein vom Jugendleben ins Erwachsenenleben.
Ja.
So würde ich es jetzt interpretieren.
Ja, ja. Okay.
Dann muss ich den Philipp fragen.
Ja.
Sorry.
Was ich auch noch interessant finde, weil ihr ja mit Jugendlichen arbeitet, ist der Aspekt Väterlichkeit und Vaterwerden. Mhm. Wie sprecht ihr das an oder wie arbeitet ihr dazu?
Naja, ich meine, das Thema Teenage-Vater ist bei uns eigentlich kein Thema in den Workshops. Ja? Also im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es, also zumindest soweit ich jetzt weiß, hatten wir in den Workshops nie jemanden, der Vater schon war, also unter den Jugendlichen. Was schon ein Thema ist, ist natürlich die Beziehung zum eigenen Vater. Mhm. Und das ist schon in den Volksschulworkshops ein Thema. Mhm. Wie ist mein Vater oder Großvater? Zum Beispiel, gibt es überhaupt einen Vater, der anwesend ist? Und wie gestaltet sich da die Beziehung? Weil das sind ja die Vorbilder auch für die Kinder und Jugendlichen, so genauso wie die Mütter. Einfach, was verbinden sie mit Väterlichkeit? Und das ist ja auch verknüpft mit Männlichkeit. Und da versuchen wir, oder was wir natürlich ansprechen, sind auch Stärken von Caring Masculinity von Vätern, die anwesend sind. Und da wissen wir schon aus unseren Workshops, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch eine Sehnsucht danach haben. Natürlich nach einem Vater, der auch da ist. Und wenn das nicht ist, also mit da meine ich auch ansprechbar. Ja? Es gibt ja Väter, die da sind, aber die Themen einfach oft nicht ansprechen mit den Burschen. Und das wünschen sie sich schon. Also auch so männliche Vorbilder. Und natürlich auch die Frage, gibt es auch so eine Methode, Reise in die Zukunft, wie stelle ich mir mein Leben mit 20 Jahren vor? Da ist schon sehr, sehr, sehr häufig, ich möchte eine Familie haben, ich möchte Vater sein. Und dann kann man eben auch besprechen, wie stellst du dir das vor, in welcher Familienform? Und da kommen natürlich dann ganz oft, ich gehe arbeiten, meine Frau ist zu Hause. Und da kann man dann schon eben auch Dinge besprechen, zum Beispiel auch, was bedeutet Familie, was bedeutet Vater sein. Ist ja nicht jetzt nur der biologische Vater, gibt ja auch Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien. Und da besprechen wir das dann oft und das interessiert sie auch sehr, weil es eben ein... Familie ist halt so relevant und so wichtig. Und da gibt es ganz viele verschiedenste, sag ich einmal, auch Väterlichkeiten. Und die unterstützend sind und positiv, die werden natürlich auch dann entsprechend auch als Ressource, kann man das auch nutzen und sagen, okay, so geht's auch. Und bei manchen ist es halt nicht so.
In Bezug auf Gesundheit und Körperlichkeit, was sind so die Themen, die ihr da besprecht?
Naja, es gibt immer sehr, sehr viele Fragen von den Jugendlichen. Natürlich Körper, wie funktioniert mein Körper, ist das normal? Und was ich schon weiß von den Kollegen aus den Workshops, ist auch, dass dieser Druck auch zunimmt, ja, unter Burschen, mein Körper muss super ausschauen, ich brauche ein Sixpack etc., also natürlich auch sehr stark durch mediale Einflüsse geprägt und dass das schon auch ein großes Thema ist, eben entspricht mein Körper dieser Norm, von der ich denke, dass er dem entsprechen muss. Eben Stichwort Ronaldo oder auch diverse Rapper, die so aufgepumpt sind. Das ist schon ein Thema. Und da kann man natürlich auch mit ihnen besprechen, dieses Körperideal von so einem harten, gestählten Körper. Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Weil das ja auch schon in der Haltung, in der Körperhaltung was verändert. Und muss das so sein? Oder warum gefällt dir das? Und das ist schon auch ein großes Thema. Und natürlich Gesundheit, da geht es dann auch wieder halt um Risikoverhalten. Da ist zum Beispiel auch das Männergesundheitszentrum sehr, sehr aktiv. Die setzen sich auch sehr dafür ein, eben einen gesunden Lebensstil zu vermitteln, weil das ja oft auch quasi mit dem Thema Männlichkeit verknüpft ist. So klischeehaft, ein Mann geht nicht zum Arzt etc. Oder zum Mann gehört es dazu, jeden Tag Fleisch zu essen und so weiter. Und das ist schon was auch dann in den Workshops besprochen wird. Wie kann man eben auch ein gesundes Leben gestalten, ohne quasi da jetzt auf was verzichten zu müssen, sondern eigentlich das eher als positive Ressource auch zu sehen. Und den eigenen Körper wertzuschätzen, das ist auch wichtig, so wie er ist. Aber der Druck ist auch auf die Kinder und Jugendlichen genauso da, dass sie eben konform ausschauen sollen. Ich meine, es gibt auch Gegenbewegungen, was auch gut ist. Und da kann man dann auch in den Workshops zum Beispiel Beispiele geben. Aber es geht schon auch darum, das einfach zu thematisieren und anzusprechen, dass es auch anderen so geht. Weil oft glaubt man ja, man ist ganz alleine damit, denkt sich, ja, ich habe so, weiß ich nicht, wie schaut mein Oberkörper aus, ganz anders. Und dann kommt man halt drauf, nein, es geht anderen genauso.
Also es geht schon ein bisschen so auch um Solidarisierung in den Workshops.
Genau, dann, natürlich, ja. Dass man schon auch sieht, oder da sind auch dann die TrainerInnen oder auch gefragt, weil die können dann ja auch zum Beispiel erzählen, wie ist es ihnen ergangen oder wie gehen sie mit ihrem Körper um. Das ist dann auch wichtig.
In dieser ganzen Debatte um Gewaltschutz wird ja immer wieder gesagt, dass es notwendig ist, möglichst früh und auch in der Schule schon anzusetzen. Jetzt ist wahrscheinlich bei euch auch, also zumindest steht in der Liste Dominanz und Gewaltverhalten und ich gehe mal davon aus, dass das auch immer wieder auftaucht in neuen Workshops. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit dem Thema?
Also das Thema quasi Gewalt, Gewaltprävention, das muss man ja unterscheiden von Gewaltintervention, ist natürlich auch ein Thema. Das ist auch ganz, ganz wichtig, schon auch in den Volksschulen zu machen. Da gibt es auch viele Vereine in Wien, die das auch machen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil es eben auch darum geht, zu vermitteln. Erstens mal dass es okay ist, darüber auch zu sprechen, sowohl wenn man Gewalt erfährt, was ja auch sehr häufig ist, aber auch wenn man zum Beispiel gewalttätig einmal war, ja, dass das nicht tabuisiert wird. Das ist wichtig, das zu besprechen. Und natürlich, dass man dann den Kindern und Jugendlichen auch Strategien an die Hand gibt, wie sie zum Beispiel Konflikte gewaltfrei lösen können. Da gibt es eh viele Programme. Und das kann man schon recht anschaulich machen, auch mit Rollenspielen oder auch mit Geschichten. Eine Methode ist zum Beispiel auch okay, nicht okay, da werden verschiedene Situationen vorgelesen und dann können sich die Kinder und Jugendlichen positionieren und dann kann man auch einmal rausfinden, was sind wieder, und da sind wir wieder bei den Haltungen und bei den Bildern, was ist okay, was ist nicht okay. Und das ist auch mal wichtig, das zu besprechen und dann natürlich auch zu sagen, zum Beispiel in Österreich ist es nicht erlaubt, Kinder zu schlagen. Das ist einfach auch gesetzlich verboten. Das wissen zum Beispiel viele auch gar nicht oder manche nicht. Dass man das auch sagt, das ist nicht okay. Mhm. Selbst wenn dir jemand anderer sagt, das ist okay, das ist nicht okay. Und das ist schon ein sehr wichtiges Thema mit den Jugendlichen zu thematisieren. Dann zum Beispiel auch das Thema Konsens. Wissen ja auch manche gar nicht. Also geht auch um Wissensvermittlung, aber auch um Reflexion und vor allem natürlich auch, dass man dann eben, wie gesagt, Strategien auch oder Tipps oder weitergibt. Erstens mal, wie sie sich selber schützen können, auch Hilfe holen zum Beispiel, aber auch die Grenzen von anderen zu respektieren. Mhm. Weil meine Grenzen müssen nicht die von anderen Personen sein und dass man sowas eben akzeptieren lernt, ohne dass man sich angegriffen fühlt und dann noch mit mehr Gewalt reagiert, das ist eben eine große Herausforderung, weil das einfach oft nicht vermittelt wird. Aber da ist es wichtig, früh anzusetzen. Andererseits, es ist nie zu spät, auch Erwachsene können das machen, weil das ist sozusagen ja nicht eine Aufgabe, die abgeschlossen ist. Das ist nicht so, ich mache jetzt da eine Schulung und dann ist es vorbei, dann brauche ich es nie wieder, sondern das ist ja ein kontinuierlicher Prozess und wir thematisieren auch Diskriminierungserfahrungen, zum Beispiel Jugendliche erzählen oft, dass sie im öffentlichen Raum diskriminiert werden oder manche fühlen sich auch unsicher und dann eben, was kann man auch machen, was können sie auch machen, zum Beispiel sich auch Hilfe holen ist ganz wichtig, aber auch gibt es ein Programm, das heißt Beiständer, was kann ich machen, zum Beispiel, wenn ich Zeuge von einem gewalttätigen Übergriff werde oder wenn ich quasi sowas mitbekomme. Ja? Also weil wir eben, oder das ist State of the Art, man davon ausgeht, dass es auch systemisch ist. Mhm. Und alle können eigentlich was beitragen. Mhm. Also es gibt da auch jetzt von Verein AEF dieses Projekt Stadtteile ohne Partnergewalt im 5. Bezirk, wo es eben auch darum geht, sozusagen in der Community oder mit der Community dran zu arbeiten, häusliche Gewalt zu verhindern, zu reduzieren. Und so ist es ja auch in einer Schulklasse. Es sind ja immer alle beteiligt. Und deshalb ist es wichtig, mit allen Beteiligten, mit beteiligt meine ich, dass sie einfach darum wissen auch, also es nicht immer Täter in der Täterrolle sind oder in der Opferrolle, aber dass man auch zum Beispiel unterstützend wirken kann, wenn wer ausgeschlossen wird aus einer WhatsApp-Gruppe oder so. Ja? Und da kann man einfach dann mit ihnen sprechen, wollen sie die nicht doch dazu aufnehmen oder kann man noch eine andere WhatsApp-Gruppe gründen. Mein Patentrezept gibt es keins, aber es gibt schon auch Ideen und da ist eben auch sozusagen der internationale Austausch oder nationale Austausch auch wichtig, um zu sehen, was gibt es an Good Practice-Beispielen.
Mhm. Mhm. Welche konkreten Projekte laufen bei euch gerade? Ich habe gesehen, dass es ein Projekt gibt, das heißt With You. Mhm. Was ist das genau?
Also With You ist ein EU-Projekt, ein Erasmus-Plus-Projekt, ein Capacity-Building-Projekt und das machen wir gemeinsam mit einer NGO in Brünn in Tschechien. Und da geht es darum, eben um Partnerships without Violence, also quasi Beziehungen von Jugendlichen, ohne Gewalt. Und mit Beziehungen meinen wir jetzt nicht nur Intimbeziehungen, sondern eben auch zum Beispiel Beziehungen zu den Eltern oder auch zu den Mitschülern. Und da haben wir 4 Schwerpunkte, die bearbeitet werden. Das eine ist eben multiple Geschlechteridentitäten anzuerkennen, um eben Beziehungen auf Augenhöhe oder respektvolle Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu ermöglichen. Und dann geht es um ökonomische Ungleichheiten. Welchen Einfluss haben quasi ökonomische Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf eine gewaltfreie Beziehungsgestaltung? Da geht es wirklich auch darum, vor allem auch Mädchen noch zu stärken, unabhängig zu sein, nämlich finanziell unabhängig zu sein und über das Thema auch einmal zu sprechen. Und dann geht es auch darum, um einen intersektionalen Ansatz, eben wer ist wie von Ungleichheit betroffen. Und das vierte sind digitale Medien. Also wie werden dort Beziehungen dargestellt? Und die werden ja oft auch sehr gewaltvoll dargestellt. Und wie wirkt sich das dann aus? Das ist ein Projekt. Und das zweite Projekt, das wir jetzt gestartet haben, heißt Equiteens. Da geht es vor allem um Harmful Stereotypes. Das ist gemeinsam mit Kroatien, den Niederlanden und Bosnien-Herzegowina. Und da arbeiten wir mit 12- bis 15-Jährigen eben auch zu diesen Themen. Welche Stereotype haben sie? Und wie sind die quasi einengend oder schädigend und was kann man machen, um die, sage ich einmal, ein bisschen zu vermindern? Das sind die zwei großen Projekte. Und dann haben wir auch, sind wir auch dabei bei Respekt. Das ist das Projekt von der MA 13 der Stadt Wien an Schulen und haben auch geförderte Workshops von der WGKK und immer wieder so kleinere Projekte mit Biber zum Beispiel hatten wir auch was gemeinsam und dem Verein Triungen.
Was ist so eure gesellschaftspolitische Vision? Also welche Gesellschaft an welche Gesellschaft wollt ihr, arbeitet ihr? Mhm. Und wie muss eine Gesellschaft ausschauen, in der Polka nicht mehr notwendig ist?
Naja, also wir haben natürlich die Idee oder sind davon überzeugt, dass eine Welt, in der quasi alle Geschlechter gleichberechtigt sind und eine Begegnung auf, sag ich einmal, Augenhöhe möglich ist, dass das eine bessere Welt ist als die Welt, die wir jetzt haben. Das ist schon so, sag ich mal, die Idee. Ich weiß es nicht, ob wir das erreichen werden, aber dann wäre Polka, denke ich, nicht mehr notwendig, wenn eben auch Männlichkeiten, Weiblichkeiten so gelebt werden könnten, dass sie eben nicht andere runtermachen oder nicht auf Kosten von anderen sozusagen ausgelebt werden. Denn das würde ich jetzt so persönlich formulieren. Und aber die Idee, dass auch, und das ist natürlich eine große Utopie, dass auch gewaltfreie Beziehungen möglich sind, nämlich in alle Richtungen, das ist auch eine, an der wir einfach arbeiten. Und das ist einfach schon wichtig und es gibt ja auch viele, viele positive Errungenschaften. Mhm. Ja, es ist möglich.
Okay, zum Schluss noch 2 Fragen. Mhm. Die eine ist, ist es möglich, euch finanziell zu unterstützen? Weil das wollen vielleicht manche, die jetzt zuhören. Kann man spenden? Und das zweite wäre dann, wie findet man euch im Internet und auf Social Media?
Also im Internet sind wir unter www.polka.paula-otto-ida-konrad-anton.at. Dann haben wir auch einen Facebook-Account, Verein Polka, und sind auch auf Twitter aktiv. Es ist so, wir haben jetzt kein Spendengütesiegel, aber ab und zu haben wir schon einmal haben wir eine kleinere Spende schon bekommen. Mhm. Aber wenn jemand gerne was machen möchte, kann er sich einfach an uns wenden. Mhm. Und dann könnte man sicher was finden.
Okay. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich nicht gefragt habe und was noch wichtig wäre?
Ja, geschlechtersensible Kinder- und Jugendarbeit ist wichtig und auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, zwischen den Akteurinnen ist wichtig und da möchte ich mich auch oder wir uns auch bei allen bedanken, die das Thema unterstützen, die sich auch dafür interessieren, weil wir machen ja die Arbeit für die Kinder und die Jugendlichen.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, Theresa, und vielen lieben Dank an den Verein Poika für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links, die wir genannt haben, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, die lautet großetöchter-podcast.at, nicht vergessen immer mit OE und Doppel-S. Über die Homepage könnt ihr mich auch kontaktieren, wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, egal ob es Kritik, Feedback, Lob ist oder ob ihr vielleicht einen Themenvorschlag habt oder selbst Gast sein wollt. Kontaktieren könnt ihr mich auch unter großetöchterpodcast@gmail.com. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr unter Twitter und Instagram @FrauFrasel. Und wenn ihr den Podcast gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf Steady tun, steadyhq.com/großetöchterpodcast. Wenn euch das finanziell nicht möglich ist, dann hilft es auch sehr, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension schenkt. Das dauert ein paar Sekunden und hilft Podcasts sehr. Oder ihr erzählt einfach euren Freundinnen und Freunden vom Podcast, postet ihn auf Social Media. Nicht vergessen, Podcast abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Das ist und bleibt gratis. Und trotz Corona und allen Sorgen und Ängsten und Problemen, die damit einhergehen, nicht kleinkriegen lassen.